Von der Unmöglichkeit anzukommen, Kunsttherapie mit Asylsuchenden, das ist der Titel der nächsten Veranstaltung in der von der FH und der Uni Erfurt gemeinsam organisierten Ringvorlesung, die am heutigen Dienstagabend um 18 Uhr im Rathausfestsaal stattfindet. Referent ist Professor Dr. Christian Witaschek von der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Den habe ich jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Witaschek.
Guten Morgen, Frau Eggang.
Kunsttherapie mit Asylsuchenden, das sind ja zwei ja ziemlich spezielle Gebiete, Kunsttherapie und dann auch noch mit der Gruppe der Asylsuchenden. Wie sind Sie denn auf diese besondere Personengruppe gekommen, der Flüchtlinge und Asylsuchenden?
Ja, das ist sehr schön, dass Sie das so gleich benennen, dass das wirklich, sage ich mal, eine Kumulation von Marginalität ist eigentlich, also Kunsttherapie als etwas sehr Besonderes und dann Asylsuchende. Das war auch von vornherein nicht so geplant, sondern hat sich im Forschungsprozess ergeben, was ich denke für den Forschungsprozess spricht, denn Forschung, wenn sie wirklich Forschung ist, weiß noch nicht alles vorher, sondern findet Dinge heraus, die dann selbst erstmal überraschend sind. Also zunächst ging es erst einmal um Kunsttherapie mit Migranten, allgemeiner. Und dann hat sich gezeigt, dass es aber Migranten an sich gar nicht gibt, also Migranten, Migrantinnen natürlich, sondern es immer ganz spezifische biografische Geschichten sind. Und daher sind Asylsuchende eben eine Subgruppe von Migranten, Migrantinnen. Und das war eben die Entdeckung, dass praktisch die Personen, mit denen ich gearbeitet habe, dass Asylsuchende sind, was mir vorher nicht so klar war, weil in der Institution, in der ich gearbeitet habe, dies auch nicht so kommuniziert wurde, sondern immer nur allgemein von Migranten, Migrantinnen gesprochen wurde.
Von dem Promotionsprojekt bzw. von dem Projekt, von dem Sie auch sprachen, das wird ja auch Grundlage des Vortrags heute Abend sein, da Sie ja auch, wie Sie schon gesagt haben, mit dem Zentrum für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie an der Charité, ja, dieses Projekt war dort angesiedelt. Was genau war denn da Ihr Forschungsvorhaben und wie sind Sie dann sozusagen auch auf diese spezielle Gruppe der Asylsuchenden gekommen sozusagen? Sie haben ja eben gesagt, es gibt keine Migrantinnen und Migranten und es war auch schwierig zu kommunizieren. Wie sind Sie denn dann auch auf die Gruppe der Asylsuchenden gekommen?
Genau, also es war zunächst war die Forschungsfrage praktisch, was ist das Potenzial der Kunsttherapie als psychotherapeutisches Verfahren im Besonderen mit Migranten, Migrantinnen zu arbeiten und da eben, wie Sie gesagt haben, an der Charité in diesem Institut immer nur von Migranten, Migrantinnen gesprochen wurde, war die Frage auch erstmal so allgemein gehalten und als ich dann eben anfing mit dieser Gruppe, es war eine kunsttherapeutische Gruppe mit männlichen Migranten, nur ausschließlich aus den Ländern aus Afrika, anfing zu arbeiten, zeigte sich eben, dass praktisch alle Asylsuchende sind. Was vorher nicht mir so klar war, weil es gehörte zum Forschungssetting, dass ich praktisch erstmal nicht so viel über diese Klientengruppe wusste, um einen möglichst unvoreingenommenen Blick eben auf diese Personen zu haben. Das war Teil des qualitativen Forschungssettings.
Ist es denn auch tatsächlich so, dass nicht nur in der Gruppe, mit der Sie zusammengearbeitet haben, sondern auch generell, wenn es so ist, dass Migrantinnen und Migranten in Deutschland in irgendeiner Form psychosoziale Beratung suchen oder Therapien in Anspruch nehmen, dass es vorrangig Flüchtlinge und Asylsuchende sind?
Das würde ich so nicht sagen und das ist ja genau das Problem und darauf werde ich in meinem Vortrag auch eingehen, dass einfach dieses Feld oder diese Personengruppe Migranten, Migrantinnen, die durch den neueren Begriff des Migrationshintergrund ja nochmal viel größer geworden ist, ne, weil dort im Migrationshintergrund wird ja auch die Eltern-Großeltern-Generation eigentlich mit erhoben, dass das so divers ist, dass man nicht sagen kann, also die und die, oder auch mal anders, also man kann vorher nicht sagen, dass nur diese Gruppe, diese Subgruppe von Menschen mit Migrationshintergrund, Migranten, psychotherapeutische Hilfe aufsuchen, sondern es gibt ganz verschiedene Gründe aufgrund von ganz verschiedenen Lebenskrisen. Wobei, und das werde ich eben zeigen, dass in einem langjährigen Asylgesuchsprozess zu sein sicherlich ein sehr belastender Faktor ist. Und da auch das ist mir sehr wichtig und das wird im Vortrag auch eine Rolle spielen, was aber gar nicht so viel mit einer möglichen Herkunftstraumatisierung zu tun hat. Und das ist sehr interessant, dass das eigentlich auch in Literatur sehr im Fokus steht, dass bei Flüchtlingen immer die Frage der Herkunftstraumatisierung im Vordergrund steht, sondern, und das war eben auch die Entdeckung, dass eigentlich die Lebenssituation im Aufnahmeland, also hier in unserem Fall in Deutschland so belastend ist, dass eigentlich psychische Probleme auftreten.
Das finde ich ist ja gerade das Paradoxe. Wenn man sich die Medienberichterstattung anguckt, in den 90ern war es natürlich irgendwie noch expliziter, aber auch heutzutage nimmt das, finde ich, schon wieder ganz gefährliche Formen an. Dann ist von Migrations- und Flüchtlingsschwemmen die Rede. Das Boot ist voll, war das Titelbild des Spiegels. Dann ist das ja in den deutschen Medien und in der deutschen Öffentlichkeit ist Asyl immer erstmal negativ konnotiert. Noch immer. Was sind denn ja dann letztlich die Belastungen, die eben auf Menschen lasten, die hierher kommen, die Asyl suchen, die eigentlich einen Schutzraum suchen?
Also vielleicht nochmal ganz kurz, wenn man sich die Zahlen anguckt, das wird wirklich politisch teilweise auch sehr ungut verwandt, weil den Großteil der weltweiten Migration, also von Flucht, bekommen wir in Europa gar nicht mit, sondern man muss sich so vorstellen, und Migration ist etwas ganz Praktisches, die Menschen schauen immer, sage ich mal, in ihrem nächsten Umfeld zunächst. Gibt es dort einen sicheren Ort? Wenn es sie nicht gibt, gehen sie eins weiter. Das heißt, erstmal sind dort Familien, die sicheren Netzwerke. Wenn das nicht geht, dann gehen sie weiter. Das heißt, dann irgendwann in die nächste Region, ins nächste Nachbarland. Ja. Das heißt, die interkontinentale Migration, von der wir ja praktisch immer in Europa sprechen, ja, weil praktisch, wenn eben jetzt, wie es ja jetzt gerade in den Medien vielfach war, die Menschen aus Nordafrika nach Europa kommen, das ist eigentlich der Ausnahmefall. Und da muss man auch sagen, dass wir in Deutschland speziell durch das Dublin-II-Abkommen, das heißt ja praktisch, dass die Menschen dort ihr Asylgesuch beantragen müssen, wo sie zuerst eingereist sind, dadurch, dass wir eigentlich komplett von EU-Staaten umgeben sind, ja eigentlich von der ganzen Asyl, von den Flüchtlingsströmen eigentlich wirklich fast nichts mehr abbekommen. Und trotzdem ist es so stark im Fokus und das ist eigentlich auch das, was wirklich ein Skandal ist. Und ich finde das sehr schön. Ich dachte auch, ob ich in meinem Vortrag dieses Spiegel-Titelbild verwende, weil paradoxerweise ist es ja so, dass die Boote sind voll. Das ist ja genau ein Bild, was uns gerade in den Medien viel begegnet, ne? mit den Flüchtlingsbewegungen im Mittelmeerraum. Das Problem, was überhaupt nicht gesehen wird, und das ist wirklich ein sehr paradoxes Phänomen. Asylsuchende Flüchtlinge werden immer nur als Belastung gesehen. Gleichzeitig sind es unsere Gesetze, die diese Menschen an eine völlige Passivität versetzen. Das heißt, unsere Gesetze machen sie zu Sozialempfängern, sie können gar nichts anderes und genau das wird ihnen öffentlich vorgeworfen. Und das ist, finde ich, eine sehr perfide Situation, eine strukturelle. Und das ist auch das, was ich zeigen möchte und was ein Gedanke sein wird, der in meinem Vortrag wichtig ist. Warum ist das eigentlich so? Also weil aus meiner Arbeit mit diesen Menschen ist, auch wenn sie biografische Belastungen haben, ist Migration an sich was unglaublich Kraftvolles. Also die Hoffnung, der Mut, in einem anderen Land ein besseres Leben zu finden, ist ein zutiefst menschlicher Impuls und auch ein ganz kraftvoller Impuls, ein Impuls, der in die Zukunft gerichtet ist. Und genau dieser Impuls wird diesen Menschen durch die Gesetze eigentlich verunmöglicht. Und meine Erfahrung aus der Arbeit ist, sobald sie in einem Kontext sind, so wie es die Kunsttherapie ist, die ja praktisch vor allem ein handlungspraktisches therapeutisches Verfahren ist, weil die Menschen nur sehr was tun können, sobald ihnen die Möglichkeit geben wird, dass sie etwas tun können und sie in diesem Tun wahrgenommen werden, ja, sie eigentlich wieder auch ihre Kraft entfalten können. Und ich finde es wirklich sehr fraglich, und das sind natürlich dann politische Fragen, warum nimmt man eigentlich diesen Menschen ihre Kraft? Ja. Also und warum macht man sie zu Opfern? Warum viktimisieren wir diese Menschen? Und das ist auch interessant, dass das in dem ganzen Diskurs so dominant ist, dass ja praktisch immer auf die Traumatisierung abgezielt wird. Das heißt, es wird gesagt, Flüchtlinge sind tendenziell alle, wenn sie bei uns ankommen, traumatisiert. Und meine These ist auch, dass das ein Stück weit eine Abwehr ist, dass praktisch damit negiert wird, dass viele eigentlich vor allem unter den Umständen, in denen sie hier leben, eigentlich vor allem von diesen Umständen belastet werden.
Ist es denn jetzt auch tatsächlich so, dass Sie das auch in Ihrer Arbeit mit Flüchtlingen mitbekommen haben, dass auch tatsächlich die öffentliche Wahrnehmung in Anführungsstrichen der deutschen Gesellschaft auch ein großer Druck ist oder als Belastung bei Flüchtlingen wahrgenommen wird?
Also ich meine, das ist natürlich hier in Berlin eine besondere Situation, dadurch, dass wir hier praktisch dieses starke Stadt-Land-Gefälle haben. Und es ist ja, also Asylsuchende unterliegen ja der Residenzpflicht, die ja sagt, dass sie sich nur in einem bestimmten Landkreis aufhalten dürfen, ihnen praktisch auch das Asylbewerberheim zugewiesen wird. Das heißt, sie können sich nicht aussuchen, wo sie wohnen können. Auch da wieder, sie werden eigentlich damit von vielen wichtigen Netzwerken, von eigentlich biografischen Ressourcen, die sie mitbringen, abgeschnitten. Und da war es vielfach ein großes Thema, dass natürlich, sage ich mal, der Weg durch die Landkreise, also gerade leider in Brandenburg, sie mit rassistischen Anfeindungen vielfach konfrontiert waren. Ja. Und das Besondere ganz kurz ist vielleicht, dass diese Menschen dort leben müssen. Also der natürliche Impuls auch da wäre im Sinne von Migration, ich gehe an einen Ort, ne, wo ich anders leben kann, aber sie dürfen zum Beispiel halt nicht in Berlin leben. Das ist eben das Prekäre.
Die Residenzpflicht ist auch gerade hier in Thüringen jetzt ein großes Thema, weil es, so wie es aussieht, zu einer Abschaffung der Residenzpflicht zumindest innerhalb Thürings kommen wird. Das heißt, Flüchtlinge können sich möglichst frei bewegen, was aber natürlich irgendwie an den Grenzregionen zu den anderen Bundesländern immer noch schwierig ist, deswegen auch ein Thema, was auf jeden Fall hier auf offene Ohren stößt. Allerdings würde ich nochmal kurz auf die Kunsttherapie zurückkommen. Ja. Vielleicht können Sie mir und auch den Hörerinnen und Hörern nochmal erklären, was genau die Grundsätze der Kunsttherapie sind. Ich habe jetzt immer nur so krude Vorstellungen in meinem Kopf, aber vielleicht können Sie da auch nochmal drauf eingehen, kurz, was die Grundsätze sind und was auch das Besondere und auch die Herausforderung war, mit Flüchtlingen zu arbeiten.
Also zunächst einmal die Kunsttherapie, ich meine, wie bei vielen Feldern gibt es erstmal nicht, hängt immer sehr davon ab, in welchem Kontext man kunsttherapeutisch arbeitet, was die Kunsttherapie aber insgesamt auszeichnet. Und wenn ich jetzt von Kunsttherapie spreche, ist mal wichtig, da geht es um Kunsttherapie, die mit bildnerisch-künstlerischen Mitteln arbeitet, ja, also mit Farben, mit Ton, mit Speckstein. Im Unterschied sage ich das jetzt mal, es gibt noch die Musiktherapie, ne, und es gibt Tanztherapie. Dann würde man von künstlerischen Therapien sprechen, also die Kunsttherapie, die, sage ich mal, mit bildnerisch-künstlerischen Mitteln arbeitet. Das ist das Besondere, dass wir kein dyadisches Grundverhältnis haben, also der Klient, der Patient und der Therapeut, sondern ein triadisches, nämlich immer das Material, respektive das Werk. Das heißt, es ist ein Dreiecksverhältnis, das heißt, der Klient, der Patient arbeitet mit einem Material, einem künstlerischen, in der Regel seiner Wahl, an einem Thema, auch hier in der Regel seiner Wahl, und wird in dieser künstlerischen Arbeit durch den Kunsttherapeuten begleitet. Und begleitet heißt sowohl, das kann sein, dass er auch mal einen technischen Hinweis bekommt, dass der Kunsttherapeut auch anregt, vielleicht, wenn er das Gefühl hat, ein bestimmtes Material könnte einem Thema dienlich sein. Und begleitet heißt natürlich auch, sage ich mal, sein Werk zu reflektieren. Und hier kann es je nach, nach Fragestellung auch der Therapie sehr unterschiedlich sein, wie weit der Schwerpunkt mehr, sag ich mal, auf der Handlungspraxis liegt oder in der Reflexion.
Eine wichtige Forschungsfrage Ihres Promotionsvorhabens war ja auch eben herauszufinden, worin das Potenzial der Kunsttherapie für Asylsuchende liegt. Sind Sie denn da auf eine abschließende Antwort gekommen?
Also ich bin da auf ein paar wichtige Erkenntnisse gekommen. Abschließend, also gibt da, wie das ja häufig in Forschung ist, dann, dass sich praktisch an die Erkenntnisse neue Fragen anschließen, aber es gab ein paar ganz zentrale Erkenntnisse, und eines, das habe ich vorhin eben schon angesprochen, ist, dass praktisch die Möglichkeit, überhaupt etwas tun zu können, also sage ich mal, ein Stück Welt repräsentiert eben durch ein Material und sage ich mal, einen Menschen, der einen in dieser Handlung, in dieser Weltbegegnung wahrnimmt, dass das eine ganz fundamentale Möglichkeit ist, die Kunsttherapie bietet, die für Asylsuchende eine ganz besondere Relevanz hat, da ihnen eben das genau verwehrt ist in ihrem Alltag.
Jetzt stelle ich mir auch die Frage, wir hatten es eben schon unter anderem die Repressionen, denen die Asylsuchenden ausgesetzt sind, sei es die Residenzpflicht oder aber eben auch die Zuweisung in sogenannten Asylbewerberheimen zu wohnen. Besteht denn eigentlich die Möglichkeit, dass jeder Asylsuchende eine therapeutische Maßnahme in Anspruch nehmen kann?
Also die besteht unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht. Also die muss ja auch nicht sein, also ich will ja auch nicht sagen, dass jeder Asylsuchende das braucht, das wäre eine erneute Viktimisierung. Und das ist natürlich also ein ganz verquicktes Problem, weil in der Regel, damit die Asylsuchenden praktisch in Landkreis, zum Beispiel wenn jemand, wie ich vielfach den Fall hatte, irgendwie in Prenzlau lebte, Und dann, um nach Berlin zu kommen, dazu brauche ich ja praktisch einen Reiseschein. Und den bekommt er nur, wenn er praktisch von einer ein Gutachten hat, dass er eine Therapie braucht. Also und natürlich, um an solche Gutachten zu kommen, also da ist sein Zugang zum medizinisch-psychotherapeutischen System oder überhaupt, sage ich mal, davon zu wissen, ja, dass es sowas gibt, das natürlich dann Faktoren, die, sage ich mal, Teilhabe an diesem System sehr schwierig machen.
Jetzt sind gerade solche kunsttherapeutischen Projekte, Sitzungen, wie auch immer man das nennen möchte, ich weiß nicht, wie das der richtige Ausdruck ist, eher ja zu medizinisch-therapeutischen Zwecken. Es gibt aber auch ja diverseste pädagogische Projekte oder so, wo dann eben auch mit den Ergebnissen an die Öffentlichkeit gegangen wird. Ich hatte jetzt ein Interview mit der Bühne für Menschenrechte, die ja unter anderem die Asylmonologe inszeniert haben und in unterschiedlichsten Städten aufführen. Aber ist das auch Teil von Kunsttherapie, damit an die Öffentlichkeit zu gehen, oder ist das wirklich nur für den Klienten sozusagen?
Ich würde sagen, ob es ein Kunstprojekt ist oder vielleicht eben Sitzungen sind von Kunsttherapie, das entscheidet sich daran, worin der Fokus liegt. Also wenn es wirklich therapeutische Arbeit ist, in der vielleicht auch eben biografische Themen bearbeitet werden, und das ist mir ganz wichtig. Natürlich ist es so, dass häufig Flüchtlinge, also Asylsuchende, eben schon bürokratische Belastungen mitbringen. Es ist überhaupt nicht so, dass die ja praktisch, ich meine, sonst hätten sie sich ja nie auf diese wirklich auch schwierige und waghalsige Reise begeben. Die Belastung resultiert nur häufig eben in einer Akkumulation von dem, was in der Vergangenheit war und was dann in der Gegenwart ihnen praktisch wiederholt widerfährt. Und also insofern geht es gerade um diese Wechselwirkung. Und wenn diese Wechselwirkung, diese bürokratische Belastung im Fokus steht, dann ist es auch so, dass teilweise die Werke so einen geschützten Raum brauchen, dass sie unangeeignet wären, um damit an eine Öffentlichkeit zu treten. Wobei das letztendlich immer die Entscheidung ist vom Klienten. Es gibt ja auch aus der Befreiungspsychologie heraus eben den Impuls, gerade genau mit diesen sehr persönlichen Themen, das Private ist praktisch politisch, ne? Also praktisch mit diesen sehr privaten persönlichen Themen und auch den Werken und den Aussagen, die daraus entstehen, an die Öffentlichkeit zu treten. Und ich hatte auch zwei verschiedene Formate. Ich hatte Gruppentherapie und Einzeltherapie, und in der Gruppentherapie war es auch genauso, dass das ein ganz wichtiger Faktor war, dass praktisch die Menschen auch von ihren Geschichten erzählen konnten. Wir haben auch praktisch im Kontext der Klinik haben die Klienten haben eine Ausstellung gemacht. Wir sind nicht an eine praktisch anonyme Öffentlichkeit getreten, wobei das etwas ist, was noch nicht entschieden ist, ob ich mit den Werken vielleicht noch irgendwann eine Ausstellung mache. Da müsste ich dann mit den Menschen nochmal Kontakt aufnehmen und sie fragen. Also insofern würde ich sagen, ist das genau auch möglich, und je nachdem, wo der Schwerpunkt liegt in der Arbeit, ist es auch sehr sinnvoll, und letztendlich ist es immer die Entscheidung natürlich des Autors, der diese Werke gemacht hat.
Nun lautet ja der Vortrag, der Titel Ihres Vortrags heute Abend, von der Unmöglichkeit anzukommen. Warum ist es denn für Asylsuchende ja nicht nur schwer, sondern gar unmöglich, hier anzukommen?
Also ich meine, es heißt ja Asylsuchende, ne? Also praktisch, es ist ja praktisch, der Asylsuchende ist ja praktisch auf der Suche. Und das Problem ist halt, dass diese Suche ja teilweise über Jahre hinweg zieht, weil das hat was mit der Besetzung praktisch in der Verwaltung, in der Ausländerbehörde, in den Gerichten, die da beteiligt sind, zu tun. Das hat auch etwas damit zu tun mit den sehr schwierigen Ausgangsbedingungen, weil oft erforderliche Dokumente nicht da sind. Das hat verschiedene Gründe, weil praktisch irgendwelche Gehilfen in der ja oft sehr verworrenen und auch nicht immer ganz transparenten Reise nach Europa da Dokumente abgenommen werden, dass Asylsuchende ihre Dokumente auch teilweise im Heimatland zurücklassen. Das heißt, dieser ganze Prozess ist auch sehr schwierig, auch weil sie sehr schlecht informiert werden über das ganze Prozedere, was sehr viele Ängste bestehen, was darf ich überhaupt erzählen? Und da setzt dann ein ganz, ganz fataler Mechanismus ein, dass teilweise aus Angst, die Wahrheit zu erzählen, Details weggelassen werden. Also das heißt, die wahre Geschichte ist sehr häufig ein Asylgrund. Aber weil ich hatte einen Fall mit einem homosexuellen Asylsuchenden, der nicht wusste, dass das hier kein Problem ist, ja, der hat seine Geschichte nicht erzählt aus Angst, ja, hat dann praktisch das, was er nicht erzählen konnte, durch adäquate andere biografische Erzählungen ersetzt, hat sich dann irgendwann in Widersprüchen verstrickt, ja, und dann wurde gesagt, seine ganze Geschichte ist falsch. Das heißt, ich glaube, wenn hier von vornherein Aufklärungsarbeit geleistet wird, welche Rechte Asylsuchende haben, auf welche, also welche welche Geschichten auch wirklich kein Problem darstellen. Ich denke, das wäre ein Grund, weshalb man, oder eine Möglichkeit, Asylsuchenden wirklich auch, ja, dass sie sich von vornherein sicher fühlen. Und ich glaube, diese permanente Unsicherheit, in der sie leben, das ist genau der Grund, warum sie nicht ankommen können. Das heißt, sie wissen, sie haben sie können eigentlich nicht mehr zurück. Sie wissen nicht, ob sie dort bleiben können, und als Folge haben sie natürlich auch keine Zukunft.
Eins der vielen Probleme, der wahrscheinlich Asylsuchende hier in Deutschland oder mit denen Asylsuchende in Deutschland hier konfrontiert werden. Sie werden heute Abend noch über Ihre kunsttherapeutische Arbeit mit Asylsuchenden berichten. Abschließend hätte ich gerne noch eine Frage an Sie. Man selbst bekommt ja auch, wenn man nicht sich explizit damit auseinandersetzt, im Alltag relativ wenig von der Lebensrealität von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Deutschland mit. Und wenn, dann sind es, wie wir es ja eben schon gesagt haben, meist negative Sachen, die in den Medien kursieren. Was haben Sie denn aus Ihrer Arbeit mit den Asylsuchenden für sich mitgenommen? Welche Erfahrungen konnten Sie machen?
Worum ich sehr dankbar bin, dass es wirklich sehr, aufgrund der Erfahrung, die Sie gemacht haben, natürlich halt auch schwere Erfahrungen, wirklich sehr bemerkenswerte Menschen sind, die eine unglaubliche Kraft ausstrahlen und mutig sind. Und ich denke eigentlich daher eine große Bereicherung sind für jede Gesellschaft, in der sie eigentlich leben, dass sie bereit waren, aufgrund von persönlichen Überzeugungen oder auch einfach persönlichen Merkmalen, weil sie zum Beispiel eben homosexuell waren, für etwas, was einfach so ist, dass sie bereit waren, dafür teilweise zu kämpfen oder einen anderen Ort für sich zu suchen, wo sie das leben können. Und eigentlich diese Kraft und diese Vielfalt, die sie mitbringen, ich denke, das ist eigentlich etwas, was für jede Gesellschaft eine große Bereicherung wäre. Und ich und daher wäre mein großer Wunsch, und das ist auch das, was ich heute Abend als Plädoyer sagen werde, weil ich denke nicht, dass es möglich ist, diese Arbeit zu machen und nicht irgendwo auch die politische Dimension zu berühren, ist schon eine Frage, warum eigentlich nicht andersrum agiert wird. Man könnte diesen Menschen auch 2 Jahre lang eine Chance geben, sich zu integrieren, eine Arbeit zu finden. Und dann könnte man sagen, also habt ihr es geschafft, dann könnt ihr gerne hier teilnehmen an dieser Gesellschaft. Ja, und wenn nicht, dann halt nicht. Aber es wäre praktisch ein Spieß umzudrehen, zu sagen, also wir glauben euch und wir vertrauen darin, dass ihr euren Platz sucht und findet. Und nicht zu sagen, also eigentlich, und das ist ja auch impliziter Intention wirklich des momentanen Asylgesetzes und der ganzen Handhabung, die soll ja vor allem auch Abschreckungscharakter haben. Das heißt, versucht erst gar nicht bei uns Asyl zu suchen, weil ihr bekommt eh kein Asyl.
Das sagt Professor Christian Witterscheck, der heute Abend im Rahmen der Ringvorlesung im Rathausfestsaal ab 18 Uhr zum Thema von der Unmöglichkeit anzukommen, Kunsttherapie mit Asylsuchenden referieren wird. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Witterscheck, und wir sehen uns dann wahrscheinlich heute Abend im Rathaus.
Ja, ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Tschüss.